Ja, das Licht deiner Liebe, das ist ein ganz guter Einstieg, eine ganz gute Überleitung zu dem Text für heute. Aber bevor ich den lese aus dem ersten Johannesbrief diesmal, würde ich gerne mit einer Einstiegsgeschichte, Illustration anfangen. Und die heißt, hier gibt es keine Katzen. Katzen sind ein Problem, zumindest wenn man eine Maus ist. Dann sind sie nämlich riesengroß und unheimlich gefährlich, mit langen Reißzähnen und messerscharfen Krallen und mit Essgewohnheiten, für die keine vernünftige Maus Verständnis haben kann. Und so wie dieses Problem für heutige Mäuse zutrifft, so war es schon für die Mäuse in alter Zeit. Damals lebten noch alle Mäuse in einem großen Königreich zusammen. Gut, für die Menschen wäre es wohl ein ziemlich kleines Mäusekönigreich, aber für die Mäuse war es ganz schön groß. Da gab es eine Hauptstadt mit winzigen Häusern, einer Stadtmauer und einem Königsschloss und natürlich mit vielen, vielen Käsegeschäften. Und überall im Lande gab es größere und kleinere Mäusedörfer. Im Dorf der Feldmäuse lebte man von der Landwirtschaft. Ein Mäusebauer hatte meistens eine Kuh. Und Hunde und Dutzende von Hirtenmäusen, die ihm halfen, sie auf die Weide zu bringen. Und einige Mäusegroßbauern nannten sogar zwei Kühe ihr eigen. Die Waldmäuse lebten im nahen Forst. Die waren richtige Holzarbeiter und nagten Tag ein, Tag aus Bretter zurecht, als Baumaterial für das ganze Königreich. Die Kirchenmäuse waren für das geistliche Wohlergehen der anderen Mäuse verantwortlich und die Spitzmäuse schließlich waren Jäger und wohnten am weitesten von der Hauptstadt entfernt. Katzen sind ein Problem, aber zum Glück für die Mäuse, lebte in ihrem Königreich auch noch ein großer, gutmütiger Bär, der mit dem Mäusekönig befreundet war. Der Bär zog immer mal wieder von Dorf zu Dorf und fragte, wo bei ihnen zuletzt Katzen gesichtet worden waren. Und dann vertrieb er alle Katzen aus der Gegend und die Mäuse konnten wieder für eine Weile in Frieden leben. Nur den Spitzmäusen ging es immer mehr auf die Nerven, von der Kraft eines anderen abhängig zu sein. Sie waren doch selbst mutig, dachten sie, und erfinderisch, und so beschlossen sie, ihr Katzenproblem selbst zu lösen. Als erstes bauten sie eine Palisade rings um das Dorf, um die Katzen abzuhalten. Dann legten sie im Wald Schlingen aus, und schließlich bauten sie noch eine tiefe Fallgrube. Als der Bär das nächste Mal ins Dorf kam, war er doch sehr erstaunt. Beinahe hätte er die Palisade zertreten. Aber das Piepsen von Hunderten von Mäusen, das wies ihn noch rechtzeitig auf das Hindernis hin. »Liebe Mäuse«, sagte er, »wozu braucht ihr denn einen Zaun um euren Ort?« Er schaute die Palisade näher an und dann auch noch einen Zaun aus Stroh. »Ach«, logen die Mäuse, »den haben wir nur, falls wir mal Streit mit den anderen Mäusen bekommen.« »So, so«, sagte der Bär, »und auf dem Weg durch den Wald habe ich eine Menge Bindfäden gefunden. Wofür habt ihr denn die Schlingen ausgelegt?« »Das ist zum Schutz gegen Käsediebe.« »Aha, Käsediebe, ich verstehe«, brummte der Bär. »Und wofür braucht ihr dieses Loch im Boden, draußen vor dem Dorf?« Oh weh, die Fallgrube hatte er auch sofort gesehen. Fieberhaft überlegten die Mäuse. Eine kleine Spitzmaus piepste, »aber das ist doch für die Ka...« Hastig unterbrach sie der Mäuse Bürgermeister. »Das ist für die Qualität des Käses. Das ist nämlich unser großes Käselager. Und abgedeckt ist es, damit der Käse frisch bleibt.
Aber da ist doch gar kein Käse drin, meinte der verblüffte Bär.
Kommt noch rein, kommt noch rein, piepsten die Mäuse im Chor.
Genug davon, antwortete der Bär. Ihr wisst ja alle, warum ich hier bin. Wo habt ihr bei euch zuletzt Katzen gesehen? Da antwortete der Bürgermeister ganz stolz: Hier gibt es keine Katzen. Und dabei blieb er. So ungläubig ihn der Bär auch anschaute, hier gibt es keine Katzen. Und traurig trottete der Bär von dannen. Die kleine Spitzmaus, die beinahe alles verraten hätte, die blickte ihm ebenso traurig nach.
Das kann nicht gut gehen, dachte sie.
Die anderen Mäuse im Dorf waren hingegen ungeheuer stolz auf sich und feierten erst einmal ein großes Fest. Jetzt waren sie wirklich unabhängig. Und die Katzen, na ja, so ernst musste man die Sache doch nicht nehmen, oder? Aber dann im Morgengrauen, da hörten sie ein Rascheln vom Waldrand her. 2, 3, 4, ja 10 und mehr hungrige Katzen jagten auf das Mäusedorf zu.
Bleibt ruhig, rief der Mäusebürgermeister. Wir haben ja vorgesorgt.
Die Mäuse versammelten sich auf dem Marktplatz, alle bis auf die kleine Spitzmaus von eben. Die eilte dem Bären hinterher, so schnell sie konnte. Die Katzen erreichten die Palisade, aber da gab es kein Aufhalten. Ihre Krallen rissen durch das Stroh wie durch Papier.
Schnell, piepste der Bürgermeister, lockt sie in die Schlingen hinein.
Währenddessen flitzte die kleine Maus weiter, immer der Spur des Bären nach. Mehrere Mäuse opferten ihr Leben, um die Katzen in die ausgelegten Schlingen zu locken.
Umsonst. Die Katzen zerrissen die Bindfäden im Vorübergehen.
Zur Fallgrube, fiepte der Bürgermeister. Nun bekam er es doch mit der Angst. Zur gleichen Zeit erkannte die kleine Spitzmaus den Bären, der langsam die Landstraße entlang stapfte. Im Dorf konnten die Mäuse tatsächlich einige Katzen in die Fallgrube locken, aber ach, sie blieben nicht drin.
Keine Maus hätte gedacht, wie hoch so eine Katze springen kann.
Die kleine Spitzmaus erreichte den Bären, piepste ihm schnell ihre Not entgegen. Und der Bär setzte sie sanft auf seinen Rücken und dann raste er wie der Wind zurück in Richtung Mäusedorf. Hier waren die Mäuse in eine helle Panik ausgebrochen. Alle liefen wild durcheinander. Und manche Maus musste feststellen, dass Katzen auch schneller laufen können als Mäuse. Und bestimmt hätten die Katzen das ganze Dorf zerstört, aber dann war der Bär da und vertrieb sie zurück in den Wald. Nun waren es die Katzen, die lieber nicht herausfinden wollten, ob Bären schneller laufen können als Katzen. Und dann war's vorüber. Die meisten Mäuse waren gerettet, aber nicht alle. Und wie ging's dann weiter? Nun, einige Monate später kam der Bär wieder in dieses Dorf. Aber weder jetzt noch später logen ihn die Mäuse mehr an. Niemals wieder bekam er zu hören, hier gibt es keine Katzen. Jetzt werdet ihr sehen, was das mit dem Licht zu tun hat. 1. Johannes 1, die Verse 5 bis 10. Lese ich vor. 1. Johannes 1, Vers 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Zwei Punkte dazu. Ich habe den ersten überschrieben, ein Licht, das aufdeckt. Ein Licht, das aufdeckt. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Unterschied zwischen dem Schreibstil von Paulus und von Johannes hier. Der Paulus ist so ein richtiger Logiker. Bei dem kommt ein Argument nach dem anderen, die Dinge bauen aufeinander auf, roter Faden, eigentlich so, wie das, naja, so ein zuverlässiger, korrekter Schreiber tun würde. Johannes ist anders, der kreist in seinen Worten, in seinen Sätzen. Ein Kreisender, immer wieder Dinge, Worte, Begriffe und Themen aufgreifender Schreibstil. Da ist es schwierig, die Sache zu gliedern, viele Wiederholungen. Und er hat auch eine Vorliebe für Antithesen, also Gegensatzpaare. Zum Beispiel, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir in der Finsternis wandeln. Der Autor Johannes, das war der Lieblingsjünger Jesu. Der auch das Evangelium und die Offenbarung und die anderen beiden Johannesbriefe geschrieben hat. Der Apostel, der von allen am längsten gelebt hat. Seine Gegner in diesem Brief kommen aus der Gemeinde und haben wohl einen besonderen prophetischen Anspruch. Vielleicht sind das Gnostiker, also Anhänger einer hellenistischen Lehre, denen das einfache Evangelium vom Johannes nicht genug war. Vielleicht waren es Leute, die sich sehr geistlich und weise fühlten, aber sehr liebevoll waren sie wohl nicht. Die beiden großen Gegensätze in unserem Text, das sind einmal Licht und Finsternis und Wahrheit und Lüge. Und dabei gehören Licht und Wahrheit und Finsternis und Lüge zusammen. Da ist einmal das Licht. Das ist für uns ja sehr positiv besetzt. Ohne Licht gäbe es kein Leben. Ohne Licht könnte ich nicht mal mein Konzept sehen. Ich erinnere mich an eine Situation, mein Jahrgang damals im Studium, der hatte die Aufgabe, den Auftrag für den Jahrgang über uns, die Abschlussfeier zu gestalten. Und ich hatte die Aufgabe, das Ding zu moderieren, und ich bin dann halt immer nach vorne, habe angesagt, wer dran war und so weiter. Hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, aber das Problem ist, ich bin wirklich nicht geschickt. Und dann bin ich auf dem Rückweg bei der dunklen Bühne, der Saal, der war noch hell erleuchtet, da bin ich auf irgendeinen Schalter getreten und plötzlich wird alles dunkel. Oh. Um Gottes Willen. Und ich habe da gestanden in der Finsternis und dachte, wo ist das Loch, in das ich jetzt kriechen kann? Und vielleicht ein Mauseloch? Na egal. Auf jeden Fall kam dann irgendwann ein Techniker und hat sich meiner erbarmt und das Licht wieder angemacht. Ich glaube, das war schon während des nächsten Sketches oder was wir da gerade gemacht haben. Oh, Hilfe. Also Licht ist wichtig. Licht löst bei uns Freude aus. Positive Gefühle. Könnt ihr mir glauben, ich war so froh, als das wieder anging. Und in der Psychiatrie ist es sogar so, dass Licht als Therapie gegen Depressionen eingesetzt wird. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stimmungsaufheller. Die Finsternis dagegen ist ein Begriff, den wir eher mit Negativem verbinden. Kinder haben oft Angst vor der Dunkelheit. Erwachsene geben das nicht so zu. Und dann müssen die Eltern ins Zimmer kommen und sie trösten. Oder es bleibt die Nacht über eine Lampe brennen. Aber die Dunkelheit hat auch eine Seite, die für uns anziehend ist. Wir sprechen vom bergenden Mantel oder vom Schutz der Nacht. Wir suchen die Dunkelheit, wenn wir etwas zu verbergen haben, wenn wir nicht gesehen werden wollen. Die Dunkelheit bedeckt die Makel und Flecken, die wir nicht näher bei Licht betrachten wollen. Und jetzt sagt Johannes, Gott ist Licht. Das heißt, in ihm ist keine Finsternis, keine Sünde. Zugleich sagen wir auch, Gott ist Liebe. Bedeutet das, dass in ihm kein Zorn ist? Nein, das wäre ein Fehlschluss. Gottes Zorn steht im Dienst seiner Liebe. Es gibt keinen willkürlichen Zorn bei Gott. Gott zürnt, um uns von unseren falschen Wegen abzubringen. Das Ziel ist immer unsere Umkehr. Aber wir können nicht so tun, als würde es bei Gott keinen Zorn geben. Gottes Licht ist das Leuchten seiner Liebe. Wir müssen uns vor der Heiligkeit Gottes nicht fürchten. Die Liebe ist sein innerstes Wesen. Aber Gottes Heiligkeit kann nicht zusammen mit unserer Sünde existieren. Dieses Licht, das duldet keine Finsternis neben sich. Gott ist ganz für uns, aber ganz gegen unsere Sünde. George MacDonald, ein schottischer Pastor aus dem 19. Jahrhundert, der hat einmal geschrieben, nichts ist unerbittlich außer der Liebe. Liebe, die dem Bitten stattgibt, ist unvollkommen und armselig, denn Liebe hat Reinheit zum Ziel. Liebe hat immer die absolute Schönheit dessen vor Augen, was sie erblickt. Und wo die Schönheit unvollkommen ist und Liebe nicht bis zum Äußersten lieben kann, da setzt sie alles daran, größere Schönheit zu verleihen, damit sie mehr lieben kann. Deshalb muss alles, was im Geliebten nicht schön ist, alles, was hindert und nicht zur Liebe gehört, zerstört werden. Und unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist wie im Gleichnis vom Weinstock Johannes 15. Die Reben müssen gereinigt werden. Die Schuld muss weg. Und das tut weh, aber es ist auch unbedingt nötig, auch bei Christen. Entweder wir stehen im Licht, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott, oder wir stehen in der Finsternis, dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Ein Licht, das aufdeckt. Gottes Licht sucht immer unsere Ehrlichkeit. Gemeinschaft mit Gott bedeutet auch Wahrheit. Bedeutet, dass wir versuchen, vor uns selbst und allen anderen ehrlich zu sein. Und jetzt sind wir bei Wahrheit und Lüge. Wahrheit. Wir wünschen uns ja eigentlich alle, dass die anderen Leute zu uns ehrlich sind, dass sie uns nicht belügen. Wer die Wahrheit sagt, der steigt in unserem Ansehen. Es gibt aber auch Wahrheiten, die zu hören wir gar nicht gerne ertragen. Manchmal belügen wir uns auch selber. Und dann ist die Wahrheit eben nicht das, was wir hören möchten. Und es gibt auch Momente, gerade am Krankenbett, wo wir uns die Wahrheit wünschen und zugleich große Angst davor haben. Und dann die Lüge. Die Lüge hat einen schlechten Ruf. Ein Lügner möchte niemand sein. Und trotzdem ist sie, die Lüge, nicht aus unserem Leben verschwunden. Wir lügen verschämt weiter. Aus Angst vor anderen, weil wir Rücksicht nehmen auf Gefühle von Menschen, vielleicht weil wir auch mal den leichteren Weg gehen möchten, vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht gar um uns Vorteile zu verschaffen und irgendwo versuchen wir es vor uns und vor anderen zu rechtfertigen. Eine Lüge und eine Notlüge ist doch ein Unterschied, oder? Aber wie schnell sind wir dabei, gerade unsere Unwahrheit eine Notlüge zu nennen? Gemeinschaft vor Gott bedeutet, dass ich versuche, vor ihm ehrlich zu sein. Gott ist Licht und wenn wir im Licht wandeln, dann ist das, wie wenn Gottes Lichtkegel jeden Winkel und jede Ecke meines Lebens ausleuchtet. Ich lasse Gott auch an die schwachen Stellen in meinem Leben heran. Versuche nicht mehr etwas zu entschuldigen. Aber der Gedanke macht uns Angst. Ein Licht, das aufdeckt, dann fällt ja der Schutzmantel meiner persönlichen Dunkelheit weg. Manches möchte ich gar nicht sehen, ansehen. Da fühlt man sich ja, als stände man mitten im Olympiastadion, im Flutlicht, ohne Klamotten, vor 60.000 Zuschauern. Wollen wir das so total von Gott durchleuchtet werden? Ehrlich sein? Vor uns selbst? Eigentlich ist es viel einfacher, vor der Gemeinde eine Rolle zu spielen. Ich habe da einen Text gefunden darüber, dass wir mit zweierlei Maß richten. Der geht so: Wenn der andere so handelt, ist er eklig. Wenn du es tust, sind's Nerven. Wenn er bei seiner Meinung beharrt, ist er eigensinnig. Wenn du es tust, ist es eben Standhaftigkeit. Wenn er deine Freunde nicht mag, hat er Vorurteile. Wenn du seine nicht leiden kannst, dann beweist du einfach deine Menschenkenntnis. Wenn er versucht, jemandem entgegenzukommen, dann wird er sich einschmeicheln. Wenn du es tust, bist du taktvoll. Wenn er Zeit braucht, etwas zu tun, ist er tödlich langsam. Wenn du Ewigkeiten brauchst, bist du bedachtsam. Wenn er sich an Kleinigkeiten klammert, ist er pedantisch. Wenn du es tust, dann bist du einfach nur korrekt. Ich weiß nicht, ob Gott uns in solchen Dingen immer so viel mildernde Umstände zugesteht wie wir beim Urteilen. Es klingt eigentlich so klar. Und trotzdem sehe ich an mir selber, dass mein Leben, mein Handeln eben nicht immer übereinstimmen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und da liegt die Ecke. Es geht nicht nur darum, ob ich die Wahrheit sage. Das kriege ich noch ganz gut hin. Aber die Wahrheit tun, das ist schwieriger. Ich weiß, dass nicht alles, was ich tue, der Wahrheit entspricht, für die ich einstehen soll. Haben wir heute ein Geheimnis mit der Sünde? Gibt es Punkte in unserem Leben, die wir vor anderen Christen verbergen wollen, die wir am liebsten auch vor Gott verbergen würden, wenn wir nur könnten? Gibt es Dinge, vor denen wir wissen, dass wir sie eigentlich loslassen sollten? Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns daran hindern, glückliche Christen zu sein und unbeschwert zu leben? Dinge, die wir an Gott abgeben sollten? Im Dunkel zu bleiben scheint so viel einfacher zu sein. Das scheint nicht nur einfacher. Das Aufdecken der Sünde vor Gott tut weh. Und ein Schlussstrich unter die Sünde erst recht. Und dann möchte ich es aufschieben. Ich möchte beides behalten. Die Freude am Glauben und an dieser und jener Sünde. Aber solange ich so denke, habe ich eben beides nicht. Mein Glaube bleibt belastet mit der Dunkelheit, die ich festhalte. Und die Sünde, die ich suche, die bleibt vom schlechten Gewissen belastet. Nur wer nichts zu verbergen hat, der ist frei. Natürlich, das heißt nicht, dass wir unser Innerstes vor jedem ausbreiten sollten. Auch ein Christ hat ein Recht auf Privatsphäre. Aber ich muss mich doch fragen lassen, ob ich mein Innerstes vor Gott ausbreiten will. Er sieht es sowieso. Und nehme ich die Sünde noch ernst? Nehme ich die Vergebung noch ernster? Hier gibt es keine Katzen. Die einzigen, denen der Satz letztendlich geschadet hat, waren die Mäuse selbst. Wir brauchen die Vergebung. Ermutigend ist, dass es der Gemeinschaft hilft, wenn wir ehrlich werden. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, das macht uns rein von aller Sünde. Wir haben Angst, uns vor anderen durch unsere Ehrlichkeit verletzlich zu machen. Was wird der andere denken, wenn er das von mir weiß? Gewiss, Offenheit setzt Vertrauen voraus, aber es gilt doch, es gibt kaum etwas Entwaffnenderes als Ehrlichkeit. Und da beginnt echte Gemeinschaft, wo unsere tollen falschen Fassaden fallen dürfen, wo ich nicht mehr besonders toll sein muss, wo ich Fehler machen darf und trotzdem geliebt bin. Und darum auch der zweite Punkt, keine Sorge, es sind nur zwei, ein Licht, das heilt. Ein Licht, das heilt. Sicher ist, wir lügen, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde. Wenn wir glauben, wir hätten es nicht nötig, im Lichtkegel Gottes zu stehen, nicht nötig, uns vergeben, verändern zu lassen, dann betrügen wir uns selbst. Wir würden gern zu Christus am Kreuz sagen, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, das ist bitter nötig gewesen, weil es ohne Jesus keiner von uns in der Gegenwart eines Gottes aushalten könnte, der Licht ist. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott wohnt in einem Lichte, da niemand zukommen kann. Wir leben als Christen unter dem Schirm der Gerechtigkeit Christi. Und wenn wir uns das, ohne respektlos zu sein, so vorstellen wollen, dann können wir hier auch an einen Sonnenschirm denken. Wer glaubt, er hätte keine Vergebung nötig, der wird nicht Christ werden. Der hat vom Christsein noch nichts begriffen. Und wer glaubt, er hätte die Vergebung nach langen Jahren als Christ nicht mehr nötig, der hat auch nicht viel begriffen. Wir machen Gott zum Lügner mit diesem, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Unsere Sünde ist ganz genau so schlimm, dass Jesus dafür sterben musste. Die Sünden bekennen, das ist nichts, was uns leicht fällt. In Klammern, mein Vater ist sehr mutig in vielen Sachen, der ist auch praktisch, ich bin ganz das Gegenteil. In einer Hinsicht habe ich da eher was mit meiner Mutter gemeinsam, wir haben nämlich Angst vorm Zahnarzt. Und da ist es bisweilen so, nun ja, man wüsste eigentlich, man sollte es tun und hinterher wird es einem besser gehen und trotzdem wird es vielleicht doch noch aufgeschoben, weil er ja den Bohrer anwerfen könnte. Und das ist ganz so ähnlich. Ich kenne auch das erleichterte Gefühl, wenn ich die Praxis wieder verlasse. Und vielleicht denke ich, dann wäre ich doch nur früher gegangen. Wenn wir vor Gott ehrlich sind, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld. Er verzeiht sie nicht einfach nach dem Motto Schwamm drüber. Der Preis dafür ist das Blut Christi, das er am Kreuz vergossen hat. Weil Christus gerecht ist, reinigt Gott uns von unserer Ungerechtigkeit. Wir können es uns vorstellen, das lasse ich jetzt weg, längeres Zitat, weil wir noch Abendmahl haben. Aber Gott wirft all unsere Ungerechtigkeit, all unsere Sünde auf Christus. Und er ist unser Stellvertreter, der unsere Schuld, unsere Sünde trägt, der alle Schuld und Sünde hinwegnimmt. Dorthin ist er gegangen, nachdem er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Wir vergessen in unserem Wunsch nach Unabhängigkeit so leicht, dass Gott ja helfen will. Und wir warten oft viel zu lange, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir uns von Gott entfernt haben, dann bilden wir uns ein, dass er inzwischen wohl ohne ihn nichts mehr mit uns zu tun haben möchte. Welch ein Unsinn! Glauben wir etwa, der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn hätte sich gefreut, wenn ihn statt seines Sohnes die Nachricht erreicht hätte, dass dieser in der Fremde verhungert wäre? Oder welcher heutige Vater, der sieht, dass sein kleines Kind viel zu spät nach Hause kommt, verletzt und blutend, welcher Vater würde sich verächtlich abwenden? Ich bin sicher, jeder Vater, der bei Verstand ist, wird aufspringen, sein Kind in die Arme schließen und die Wunden verbinden. Aber Gott trauen wir so etwas scheinbar nicht so schnell zu. Wie stolz können wir doch sein und wie töricht. Gott ist Liebe. Das ist nicht einfach ein theologischer Satz. Das heißt, dass er viel liebevoller ist, als wir uns das vorstellen können. Viel liebevoller, als ein menschlicher Vater es jemals sein könnte. Könnte ich glauben, dass Gott Liebe ist, wenn ich gleichzeitig überzeugt bin, dass er nicht einmal so viel Barmherzigkeit aufbringen könnte, wie sie für menschliche Eltern selbstverständlich ist? Er ist Gott. Und ich glaube, dass wir ihn mit unserer Liebe niemals übertreffen könnten. Das ist der Vater, zu dem wir umkehren können, wenn wir uns von ihm mit unserer Sünde entfernt haben. Das ist der Vater, der sich von uns nichts sehnlicher als diese Umkehr wünscht. Gottes Licht ist ein Licht, das heilt. Gott meint es ernst. Er nimmt jeden an, der zu ihm kommt, der ehrlich ist, auch wenn er nichts vorzuweisen hat. Nichts als Bettlerhände. Das genügt. Paulus schreibt: So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Tür steht offen, die Musik der Feier erklingt und der Lichtschein des Hauses fällt hinaus auf die Straße. Ich habe die Wahl, möchte ich weitergehen hinein in die Dunkelheit der Gassen oder trete ich über die Schwelle hinein in die Wärme und das Licht? Ich habe die Wahl, der Vater wartet. Amen. Ja, Herr, und so wollen wir dir danken, dass du uns suchst mit deinem Licht und dass du uns auch heilen möchtest mit deinem Licht und immer wieder wegnehmen möchtest, was uns von dir trennt. Zum ersten Mal oder zum tausendsten. Aber du sehnst dich nach uns, nach unserer Umkehr. Du hast uns lieb und du wartest. Danke, dass deine Gnade viel größer ist, als wir denken können.